Heute Morgen predige ich über Lukas 17, Vers 5 und 6. Lukas 17, Vers 5 und 6. Und die Apostel sagten zum Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Ich weiß nicht, ob Sie schon immer mal Bäume ausreißen wollten, so voller Kraft. Jesus gibt hier eine Anleitung und sagt, wenn ihr einen Glauben habt wie ein Senfkorn, eigentlich einen ganz kleinen Glauben, dann könnt ihr zu diesem Baum sagen, entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Eigentlich etwas Unmögliches, was wir gar nicht tun können. Auf mein Wort hin wird sich kein Baum bewegen und woanders Platz nehmen. Jesus deutet an, wenn du schon Glauben hast, dann glaube nicht an deinen Glauben, sondern glaube an mich. Und das, was unmöglich ist, das werde ich dann tun in deinem Leben. Diese Freunde von Jesus sagten, mehre uns den Glauben. Wörtlich könnte man das übersetzen, füge Glauben hinzu. Ja, so wir haben 5 Pfund Glauben, lass uns noch 2 Pfund mehr kriegen. Sie wussten nämlich, dass sie auf einer sehr schwierigen Wegstrecke waren. Sie waren unterwegs nach Jerusalem. Sie haben zwar nicht kapiert, dass Jesus am Kreuz für sie sterben wollte und würde, obwohl er das angedeutet hat, aber sie spürten irgendwie, da kommt etwas Entscheidendes, sehr Schwieriges auf uns zu. Und da wäre es ja gut, wenn wir genügend Glauben hätten, um dieser Lage irgendwie gewachsen zu sein, wenn wir sozusagen gesichert wären. Das ist ja auch bei uns öfters so, dass wir gerne gesichert sein möchten. Stellen Sie sich mal all die Versicherungen vor, die es gibt, wenn man heute Morgen hier mal zusammentragen würde, wie viele verschiedene Arten von Versicherungen alleine in unserem Leben da sind. Wir möchten irgendwie abgesichert sein für das, was kommt. Oder junge Leute, die halten wenig von Versicherungen, die lernen dann Karate, damit sie sich durchsetzen können im Lebenskampf. Oder Damen, die vielleicht kein Karate können, etwas älteren Semesters dann, die stecken sich dann so ein Trenngasspray in die Tasche, damit sie nicht überfallen werden. Oder wir haben an unserem Gemeindehaus eine elektronische Sicherung, damit da keiner mehr ungebeten hineinkommt. Oder als junge Leute lebt man zusammen, man heiratet nicht, weil man ja sich absichern möchte, ob man sich mit dem Partner wirklich versteht. Und dann hinterher geht es dann in vielen Fällen doch daneben. Aber man möchte eigentlich geborgen sein. Bei Gott gibt es keine Absicherung. Ich kann nicht sagen, ich hab's jetzt und ich bin gesichert für die nächste Wegstrecke. Noch nicht einmal im Glauben. Ich kann mich nicht absichern, aber er schützt mich, er hält mich. Und das finde ich wichtig. Manchmal haben wir so Glaubensbewegungen. Ich denke, der Glaube ist oft wie so eine Sinuskurve, die geht so rauf und runter. Und da gibt es einen Hoch und dann gibt es wieder einen Tief. Und wenn man so einen Glaubenshoch hat, denkt man manchmal schon, ich könnte Bäume ausreißen. Oder wenn es so weitergeht, würde es ja toll sein in meinem Leben. Bin ich voller Friede und Zuversicht und denke, dass ich betend alles unter die Füße kriege. Und dann kommt wieder so ein Tief, so eine Durststrecke, wo man verzagt ist und entmutigt oder wo alles zu einer bloßen Routine wird, ohne besondere Bewegung drin. Mir half da mal ein Vers, der mich sehr ermutigt hat, nachdem ich merkte, mein Glauben geht so immer auf und ab. Und zwar Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Er spürte, der Glaube geht auf und ab, aber Jesus bleibt immer gleich. Er ist immer derselbe und deshalb, da ja mein Glaube an Jesus hängt, hängt er jeden Tag fest. Egal, ob er nun ein starker Glaube ist oder ein schwacher Glaube, er hängt an Jesus jeden Tag fest und ist gesichert. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das heißt, er hilft dahindurch und das ist gut. Nicht großer Glaube. Aha, schönen guten Tag. Ja, es ist nicht großer Glaube gefordert, sondern Glaube an einen großen Gott. Nicht großer Glaube ist gefordert, sondern Glaube an einen großen Gott. Und da sagt Jesus, dass schon so ein ganz winziger Glaube, so wie ein Senfkorn, das ist ja wirklich sehr klein, ausreichen würde, um diesen wunderbaren Gott zu erleben. Wir unterscheiden 2 Arten von Glauben. Das eine ist der rettende Glaube, durch den Jesus in mein Leben kommt. Dadurch bekomme ich das Geschenk des ewigen Lebens und ich komme nicht in das jüngste Gericht, daher rettender Glaube. Und das andere ist der Glaube, der eine Gnadengabe ist. Es gibt manche Christen, die haben eine ganz besondere Zuversicht. Die können mit großartigem Vertrauen und Zuversicht beten und das geschieht dann auch, was sie beten, vielleicht mehr als bei anderen. Den meisten ist dieser Name Georg Müller bekannt, ein Mann, der vor einiger Zeit in England ein Waisenhaus mit 2000 Kindern betrieb und sie nur durch Gebet am Leben erhielt. Das heißt, er hat nur um Spenden gebetet. Er hat nie Briefe verschickt, wir brauchen und so oder was fehlt uns. Und es kam immer alles zusammen für das, was er brauchte. Am Ende seines Lebens fand man mehrere Tagebücher, also was heißt Tagebücher, Bücher, in denen er 50.000 Gebetserhörungen aufgeschrieben hatte, mit Datum und worum es ging. Das war Glauben als Gnadengabe, das hat nicht jeder so etwas. Oder ein Missionar, der vielen unbekannt sein wird, Karl Tistat, der arbeitet in verschiedenen Ländern, später in Afrika. Und als er ein älterer Mann war, da wurden dann seine Zähne schlecht, da fiel da einer aus und der tat weh und der war krumm. Und er sagte ihm, Freunde, hör mal, du müsstest mal zurück nach Europa, um dir mal wieder ein richtiges Gebiss verpassen zu lassen, damit du für die nächsten Jahre dann wieder fit bist. Und er sagte, ach, wenn Gott es möchte, kann der mir auch neue Zähne nach Afrika schicken, dort, wo ich bin. Und dann hat Gott so einen, wie ist das hier, so einen Baum da ins Meer gepflanzt. Das heißt, er hat einen Zahnarzt in England geschickt, der ging zu einer Mission, hat dieser Mission seine Dienste angeboten und die Mission sagte, du bist ungefähr 10 Jahre zu alt für uns. Aber der Zahnarzt wollte in die Mission und hatte seine Praxis verkauft und von dem Geld, was er da bekam, ist er nach Afrika gereist und hat dann dort seine verschiedenen Dienste bei verschiedenen Leuten getan. Unter anderem ist er dann in den Dschungel vorgedrungen bis zu diesem Karl Tistat. Er hatte alle Materialien dabei, die man für ein neues Gebiss brauchte und hat ihm dann an Ort und Stelle ein neues Gebiss gegeben, ganz genauso wie er das erwartet hatte. Er sagte, für Gott ist das eine Kleinigkeit, mir auch hier im Dschungel ein neues Gebiss zu schenken. Das heißt, er hatte diesen Glauben, in dem Fall hat er nicht Bäume versetzt, sondern einen Zahnarzt versetzt von England in den Dschungel Afrikas. Für den Glauben gibt es keine Dopingmittel, nicht irgendwie so Aufputschmittel, wo man sagt, jetzt, ja, da noch ein bisschen was davon und dann wird es besser. Ich fand einen interessanten Satz, den ich gerade dieser Tage hörte, wo jemand sagt, es gibt viele Christen, die beten so um so zusätzliche Gaben. Und zwar ihr Gebet kommt nicht aus Glauben heraus, sondern aus Unzufriedenheit heraus. Die beten aus Unzufriedenheit heraus und wollen dann noch irgendwelche zusätzlichen Gaben, um da endlich über den Berg zu kommen. Und er sagte, diese Gaben bekommen sie dann oft untergeschoben. Das heißt nicht von Gott. Aus dieser Unzufriedenheit heraus kriegen sie oft Dinge untergeschoben und denken, das ist es jetzt. Und in Wirklichkeit brüten sie irgendwelche Kuckuckseier aus und denken, Gott hätte sie besonders gesegnet. Nicht Gaben aus Unzufriedenheit heraus, sondern aus Glauben heraus. Das ist das Entscheidende, dass ich Gott vertraue. Und er hat mir eigentlich, als ich Christ wurde, alles sozusagen in meine geistliche Wiege gelegt. So ein Baby ist am Anfang schon ganz komplett, dem fehlt nichts, auch keine einzelne Gabe fehlt dem, das hat alles. Es muss nur noch wachsen und größer werden. Und wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, dann hat er alles, was er braucht, dem fehlt überhaupt nichts mehr. Er muss nur noch im Glauben wachsen, ja, die Wurzeln kriegen und wachsen, bildlich gesprochen. Deshalb wäre es nicht so wichtig, Jesus zu bitten, stärke meinen Glauben in dem Sinne noch 2 Pfund dazu, sondern lass mich verwurzeln. Ja, wo sollte man verwurzeln? In seinem Wort. Den Psalm 1 kennen manche wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und dann heißt es, sondern über sein Wort nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Meine Frau und ich waren gerade in Norwegen im Urlaub. Und da fuhren wir einmal so eine Strecke in den Süden, eine lange Straße entlang und dachten, na no, ist hier schon Herbst geworden, die Bäume haben so verfärbte Blätter. Und dann schauten wir uns im Laufe dieser Fahrt immer wieder solche Bäume an und stellten fest, es ist nicht Herbst geworden, sondern die sind schlichtweg vertrocknet. Da hatte es 6 bis 8 Wochen nicht geregnet und in diesem Gebiet gibt es viele Felsen und es ist oft nur so eine ganz dünne Erdschicht drüber. Und wenn es da 6 bis 8 Wochen nicht regnet, dann kann es sein, dass schon ein großer Baum, eine Buche oder so, vertrocknet ist. Und so geht es manchen Leuten auch hier unter uns, die zum Glauben kommen und sich nicht um das Wasser des Wortes Gottes kümmern in ihrem Leben, das heißt es nicht lesen und nur sehr selten hören, die vertrocknen schlichtweg. Irgendwann stellt man dann fest, sie haben mal geglaubt, sie haben gar nichts dagegen inzwischen, aber es ist einfach vertrocknet, schlichtweg eingegangen. Und das ist schon schade. Ein Hauptfeind unseres Glaubens sind nicht irgendwelche Verbrechen, die wir begehen würden. Die meisten Christen begehen überhaupt keine Verbrechen, sondern Trägheit. Das ist der Hauptfeind des Glaubens. Gepaart mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit. Und deshalb ist es gut, sich von Jesus in Bewegung bringen zu lassen und danken zu lernen. Epheserbrief steht, Kapitel 5, Vers 20. Sage Dank alle Zeit unserem Herrn Jesus Christus für alles letztlich. Und wir danken manchmal, wenn es uns gut geht, für irgendwas Schönes, Gelungenes, für irgendeine Durchhilfe. Aber danken alle Zeit für alles heißt auch für Schwierigkeiten danken. Gott macht keine Fehler. Da so ein kleiner, netter Erlebnis, es klingt wie ein Scherz, voller Humor, wo so zwei Christen spazieren gingen und der eine wusste, der andere dankt immer für alles. Der sagt, man muss immer für alles danken. Der hatte nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf und da kam so ein Vogel vorbeigeflogen und machte so Klack. Und dann hatte er da eine kleine Verzierung auf seinem Kopf. Und der fragte ihn dann der andere, na, und für was dankst du jetzt? Sagte er, jetzt danke ich dafür, dass Kühe nicht fliegen können. Ja, da war auch ein Stück Humor drin natürlich an dieser Stelle. Aber es ist wichtig, danken zu lernen, wobei Gott auch durch Fehler hindurch führt und stärkt. Vielen ist dieser Name Corrie ten Boom bekannt. Eine Holländerin, die sehr viel mit Jesus unterwegs war und für ihn. Und sie sagte, wenn ich so ein ganz großes Problem habe oder eine Sorge, die ich nicht loswerde, dann stelle ich mich vor den Spiegel, schaue mich tief ernst an und dann sage ich, dieses Problem ist so groß, dass es Jesus nicht lösen kann. Und dann gucke ich mich weiter an, bis ich dann nach einigen Minuten anfange zu lachen und so die Tränen aus den Augen kommen und ich sage, so etwas gibt es doch gar nicht. Und dann kann sie ihre Sorge abgeben, das heißt konnte, sie lebt ja, soweit ich weiß, nicht mehr, konnte sie die Sorge dann weitergeben an den, der tatsächlich groß genug ist für diese Sorge. Manches Gebet kann man vergleichen mit einem Brief, den man schreibt. Man schreibt sozusagen Gott, was einen bewegt, was einem ein Problem ist und oder auch nicht kein Problem, einfach ein Anliegen. Und dann ist die Frage, werfe ich diesen Brief auch in Kasten oder bleibt er zu Hause liegen? Mancher lässt ja Briefe liegen, da fehlt noch ein Teil der Anschrift, vielleicht weiß man die Hausnummer nicht mehr oder hat die Postleitzahl gerade nicht griffbereit oder man wollte noch einen Gedanken hinzufügen und dann liegt er da eine Woche, zwei Wochen, schließlich schämt man ihn, sich abzuschicken, weil das Datum ja schon drüber steht und dann wirft man ihn in Papierkorb. Manche Gebete sind wie so ein liegen gebliebener Brief. Man hat ihn nie aus der Hand gegeben. Aber glaubendes Beten bedeutet, dass man die Dinge auch aus der Hand gibt und sozusagen bildlich gesprochen einwirft und wartet, was Gott antworten wird. Glauben bedeutet auch Opferbereitschaft. Wir haben ja gerade vor zwei Tagen diesen 50. Jahrestag des Kriegsbeginns gehabt. Letztes Mal habe ich mich versprochen, da sprach ich immer von 40 Jahren, es tut mir leid. 50 Jahre Kriegsbeginn und irgendwie kam mir hier so mal ein Blatt in der Hand von einem Feldgottesdienst von 1937, mein Fahneneid. Und da dachte ich, man könnte ja mal diesen Eid vergleichen, den man auf diesen Führer geleistet hat, mit der Bereitschaft, die ein Christ hat, auf seinen Führer zu achten. Ich lese Ihnen mal diesen Fahneneid vor. Kann sicher sein, dass mancher unter uns ist, der ihn auch geleistet hat. Da heißt es, ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingt den Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Es waren eigentlich zwei Stichworte, einmal unbedingt der Gehorsam und dann, ich bin bereit, mein Leben einzusetzen. Vergleichen wir damit einmal unseren Glauben. Bin ich bereit, Jesus gegenüber zu einem unbedingten Gehorsam? Frage ich überhaupt, was sein Wille ist? Und dann bin ich bereit, dafür mein Leben einzusetzen. In der Bundesrepublik ist es ja nicht lebensgefährlich, Christ zu sein. In anderen Ländern ist das manchmal schon anders. Aber bin ich bereit, schon meine Bequemlichkeit vielleicht ein bisschen preiszugeben, um mich von Gott einsetzen zu lassen? Unser Glaube kostet oft wenig. Er dient so mehr zur Abrundung der Lebensqualität, gibt unserem Leben einen befriedigenden Sinn. Und das war es dann manchmal schon. Aber er möchte auch zu praktischer Hilfe führen und uns in Bewegung bringen. Wir achten oft mehr, vielleicht auch in unserer Gemeinde hier, auf die sprachlichen Gaben. Lehre, Ermahnung, sprich Ermutigung, Verkündigung, Evangelisation, Weisheitsrede. Dann gibt es aber noch solche praktischen Tatgaben. Steht in der Bibel etwas von Dienen, griechisch Diakonen, ja, Diakonie kennt manche, oder von Helfen. Oder auch Erbarmen üben. Erbarmen hieße, dass man auch für Leute, die alle anderen schon abgeschrieben haben, noch Glauben hat. Ja, wo jeder sagt, mit dem wird nichts mehr, dass man da noch Glauben hat, da geschieht noch etwas und sich um ihn kümmern kann. Helfen hieße, dass man andere Leute unterstützt, damit sie sinnvoll arbeiten können, gerade auch Christen. Und dienen, das ist etwas ganz Praktisches, was einem in Bewegung bringt. Wenn es stimmt, dass in den nächsten Tagen oder Stunden vielleicht Tausende von DDR-Bürgern umsiedeln in die Bundesrepublik. Ich habe heute Morgen noch keine Nachrichten gehört, weiß nicht, ob das schon irgendwo unterwegs ist. Und ja, Tausende von Aussiedlern auch da sind, auch hier unter uns, vielleicht auch heute Morgen hier. Dann ist immer die Frage, wer kümmert sich eigentlich um solche Leute? Wer versucht, einen Kontakt aufzubauen? Wer versucht, jemand vielleicht zu helfen, irgendwelche Formulare auszufüllen oder sprachlich etwas weiterzubringen? Wer entdeckt in seinem Leben Bereitschaft dazu und eine Tatgabe? Die Gaben Gottes liegen meistens in der Richtung, in der man auch Interesse hat, sich einsetzen zu lassen. Und es wäre gut. Bäume ausreißen können wir eigentlich nicht. Und trotzdem bewegt der Glaube bestimmte Dinge. Ich vermute, dass jeder Christ unter uns sagen kann, in meinem Leben konnte ich durch den Glauben schon dieses und jenes in Bewegung bringen. Ja, wo man wirklich spürte, da geschieht etwas. Ist nicht jeden Tag, aber ab und zu merkt man das ganz besonders. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren einmal gebetet habe, so am Jahreswechsel für eine Evangelisation. Und dann kam da so eine Jugendgruppe, die hat eine Jugendwoche gemacht. Ganz einfach und ganz gesegnet. Einfach nur durch Gebet etwas in Bewegung gebracht. Oder wir haben drüben ein Gemeindehaus, das jetzt 12 Jahre alt wird. Da gab es Leute, die glaubten, dass so etwas bald entstehen würde. Und ich sagte denen damals, dann glaubt mal fröhlich, weil ich wusste, wie lange die Warteliste unserer Kirche war, bis man sowas bauen dürfte. Und siehe da, die Liste war gar nicht so lange, als das gebaut wurde. Und es entstand dann. Oder wir hatten so eine Weihnachtsaktion, wie sie in diesem Jahr wiederkommen wird. Wir hatten immer so 10.000 bis 12.000 Mark gesammelt und plötzlich sagte einer, ich habe Glauben für 20.000 Mark in diesem Jahr. Und da sagten wir, oh, wir aber nicht. Aber dann, Glauben steckt ja auch an, dann hat sich der Glaube ansteckend ausgewirkt auf andere. Und siehe da, es war nicht 20.000 Mark, es kamen sogar 29.000 Mark heraus vor 2 Jahren. Ansteckender Glaube, wo Dinge bewegt werden. Oder glauben, dass jemand wieder gesund wird. Ist das nicht schön, wenn Gott einem Glauben schenkt, da wird jemand gesund und ich kann mit Zuversicht dafür beten? Aber ich weiß auch, dass man Gott nicht zwingen kann. Ich denke an einen Mann, der einen Herzinfarkt hatte, einen schlimmen Herzinfarkt. Und wir haben uns getroffen zu Gebetsgemeinschaften, lange Zeit, um Gott zu bitten, ihn wieder aufwachen zu lassen, ihn wieder weiterleben zu lassen. Er ist gestorben. Man kann Gott nicht zwingen, auch nicht betend, auch nicht vermeintlich glaubend. So, er kann manchmal auch Nein sagen und dann muss man das annehmen lernen. Betender Glauben ist ohne Grenzen, weil Gott grenzenlos ist und trotzdem ist der betende Glaube eingeengt durch unsere bisherigen Erfahrungen und Gewohnheiten. Und es wäre schön, wenn wir gerade da weiterkämen, weil Jesus das möchte. In der Bibel gibt es gute Glaubensbeispiele. Da war ein Mann, der kam zu Jesus und sagte, da zu Hause wäre ein Angehöriger oder ein Knecht krank. Und er sagte, du brauchst gar nicht mitgehen, nur ein Wort sagen, dann wird er gesund. Der hatte Glauben und er wurde gesund. Oder vier Freunde brachten einen fünften und ließen ihn durchs Dach runter in ein Wohnzimmer und er wurde dann dort geheilt und bekam Vergebung seiner Sünden. Sie hatten Glauben für ihn. Oder ein in der Bibel erwähnter Mann, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Barnabas, das war der Entdecker von Paulus. Der Paulus war ja zum Glauben gekommen und dann war der in der Versenkung verschwunden. An seinem Heimatort Tarsus war der mehr oder minder, ich will nicht sagen untergegangen, aber völlig unbeachtet. Und da war ein Mann, dieser Barnabas, da hieß es, er war voll Geistes und voll Glaubens. Und er ist da hingegangen, hat gesagt, lieber Paulus, du hast so viele Gaben, komm doch mit und arbeite mit mir zusammen. Und dadurch ist der Paulus überhaupt erst ins Rampenlicht der Öffentlichkeit getreten und wurde dann dieser gesegnete Missionar später. Wachsender Glauben heißt wachsende Übereinstimmung mit Jesus. Wachsender Glaube heißt wachsende Übereinstimmung mit Jesus. Es sind nicht irgendwelche Pfunde, die mir Gott neu zulegt, sondern dass ich diesem großen Gott mehr anvertraue von mir, von dem, was ich bin, von dem, was ich hoffe und auch erwarte. Herr Jesus Christus, du bist unbegrenzt in deinem Leben, manchmal eingeengt durch unseren fehlenden Glauben. Danke, dass du uns liebst, dass du uns öffnen möchtest für dich, um dir zu vertrauen und deine Möglichkeiten und dein Leben in unserem Alltag zu erfahren und zu beanspruchen. Segne jeden, dass da Zuversicht entsteht oder wächst und das, was hindert, abgelöst wird zu deiner Ehre. Amen.